Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events.
Herzlich willkommen zu der nächsten Folge vom Game Changer, dem Fußball-Podcast Woche 2. Und wir haben schon eine leichte Verspätung, sorry schon mal für das, aber wir haben trotzdem einige Themen zu diskutieren. Wir, das sind heute ein weiteres Mal virtuell verbunden, der Linus und ich. Mein Name ist Till. Ciao Linus und ciao an alle, die zuhören.
Salut Till, freut mich.
Mir auch, Linus. So erzähl noch vielleicht ganz schnell, überlebst du jetzt?
Also, ich bin jetzt hier am Mikro, also insofern ja, aber es ist schon nicht lustig, muss ich sagen. Also in meiner Wohnung hat es an die 30 Grad, ich habe kein Thermometer, aber wo ich gestern am Abend das Fenster aufgemacht habe, so auf die 12, ist keine kühlere Luft reinkommen, trotz Regen und so weiter. Also es ist ja nicht wirklich spassig im Moment. Wenig Schlaf, sehr wenig Schlaf.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ich begib mich da auch gerade in Gefahr da während der Aufnahme, weil ich meinen Ventilator, meine absolute Lebensversicherung abgeschaltet habe, weil der zu laut wäre. Also ich glaube, ich werde nicht zwingend, vielleicht aber auch wegen der Diskussionen, die wir haben werden, aber ich werde definitiv ins Schwitzen kommen während dieser Folge.
Hey, an dieser Stelle aber muss ich auch sagen, also bei mir ist es klar auf hohem Niveau, bei mir ist es auf der Heim so, aber ich habe zum Glück das Büro, wo ich arbeiten kann, wo kühlt ist, wo es komplett easy ist. Und ich glaube, es sind ganz viele, die in Büros arbeiten, wo es nicht so schön ist, oder nicht in Büros arbeiten, sondern draussen. Und also an all die grossen Respekt, und ich hoffe, dass es für die ein bisschen erträglicher wird in nächster Zeit.
Es sollte ja gleich ein bisschen besser werden, habe ich da jetzt vernommen. Aber das hat es auch schon ein paar Mal geheißen.
Ja, also meine Wetter-App hat mir gestern zu oben gesagt, dass es morgen, also jetzt stand jetzt heute, nicht mehr so warm ist. Also es hat geheißen, nicht mehr so warm, nur noch 32 Grad.
Das habe ich gesehen. Das ist grossartig.
Levels.
Gut, aber hey, dann gehen wir doch nach dem kurzen Exkurs in unser Temperaturbefinden direkt rein. Ich muss am Anfang gerade schon etwas loswerden, wo mich absolut beschäftigt hat, wo mich nicht mehr loslässt. Es ist auch ein bisschen ein direkter Aufruf an euch von der Community, falls ihr da jemanden kennt. Ich würde das sehr gerne platzieren. Vielleicht schnell, über was rede ich eigentlich? Ihr wisst, der Linus und ich sind grosse Fantasy-Fußball-Fans und haben das letzte Jahr auch in der Super League gespielt. 20 Minuten hat das angeboten auf, sag ich jetzt mal, ja, wie würdest du es sagen?
Rudimentäre Art und Weise.
Aber sympathisch, so ein bisschen.
Ja.
Jetzt habe ich das Jahr natürlich wieder machen und habe gemerkt, dass es das gar nicht mehr gibt. Also, die Zeiten gibt es noch, aber du kannst noch den Marvin Hitz kaufen, oder respektive es steht noch Spieltag 38 abgeschlossen, was ich per se schon mal schade gefunden habe, weil eben ich habe nie irgendetwas gelesen und habe es eigentlich noch unterhaltsam gefunden. Aber jetzt komme ich zum Punkt, dann bin ich am Wochenende zuerst mal im Stadion und sehe, dass die noch Hardcore-Bandenwerbung ausspielen. Also zumindest im St. Jakob Park. Also werde jetzt Fantasy-Meister und bla 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 und spiele auch mit 20 Minuten, aber es gibt es einfach nicht mehr. Kann das bitte irgendjemand mal bei den 20 Minuten platzieren oder mir Bescheid geben, was da dahinter steckt, dass die Werbung noch ausspielen?
Das ist recht crazy. Also ich muss sagen, an mir ist das komplett vorbei, weil ich schon, also durch den Sommer durch mich entschieden hat, dass ich nicht wird nochmal mitspielen, weil ich das App, oder das App, das ist ja nicht mal eine App gewesen, es ist einfach auf der Webseite so, gesehen. Ich habe es zu anstrengend gefunden, es hat mich zu viele Sachen aufgeregt, wie sie so keine Spielverschiebungen und so Geschichten. Da habe ich gefunden, setze ich mal aus, aber in dem Fall ist das ja, gar nicht mehr so eine ja, wichtige Entscheidung gewesen.
Ja, die ist da abgenommen worden. Ich finde ja, da haben wir ja auch schon drüber geredet, ich finde es eine super Idee. Und ich glaube auch, dass es durchaus könnte, eine Liga noch ein bisschen, also nicht die Liga spannender machen, aber so die Fans ein bisschen mehr involvieren, ein bisschen mehr die Liga zu verfolgen und vielleicht nicht nur ihre eigenen Vereine. Und eben Fantasy an sich finde ich sowieso spannend und unterhaltsam. Ich glaube, was ich dort ja schon nach der ersten Saison, ich glaube, du bist ja nur in der zweiten jetzt dabei gewesen, in der ersten Saison habe ich noch so sehr viel ein bisschen Verständnis gehabt für gewisse Bugs und so. Und dann in der zweiten Saison hat es halt einfach keine einzige Verbesserung gegeben. Also vom ganzen UI. Spieler, die gefehlt haben, die im Winter gekommen sind, Liebling, die noch nicht updated gewesen sind. Und darum hat es mir jetzt diese Saison irgendwie schon nochmal überlegt, aber ich war bereit gewesen, das nochmal auf mich zu nehmen. Und ja, ich find das einfach ineffizienter Umgang mit Ressourcen nervt mich. Und das Marketing-Feature von 20 Minuten könnte man da ein bisschen reduzieren, wenn sie die Werbung nicht mehr schalten. Aber gut.
Ja. Yeah. Nein, eben, also ich sehe es wie du. Also ich habe nicht zu fest Dinge gegen die, aber es ist so. Ja, es ist wirklich schade, weil ich finde, es ist, wie du es gesagt hast, es ist auf jeden Fall stärkt das Involvement von den Leuten, die dabei sind. Für die Fans eben hat es einen mega Mehrwert. Du hast einen Spassfaktor, der dabei ist. Also generell super Sache. Und ja, insofern schade.
Als Alternative kann ich im Moment lediglich anbieten, aber hinter dieser Empfehlung stand ich eigentlich auch nur halbpatzig. Die SFL hat jetzt ein Games Hub eingeführt auf diese Saison. Da kannst du 5 in Anführungszeichen Spiele machen. Zum einen Match Predictor, was grundsätzlich einfach ein Tippspiel von jedem Spieltag ist, wo du irgendwie als Resultat musst tippen. Was ist das Pausenresultat und wer schießt das erste Goal? Also grundsätzlich einfach Tippspiel. Dann eben der Line-Up-Bilder, was wahrscheinlich so ein bisschen in die Fantasy-Richtung probiert zu gehen. Mit starker Betonung auf probiert. Weil du kannst, glaube ich, erstens so viele Spieler von einem Team nehmen, wie du willst. Du hast kein Budget. Du hast jeden Spieltag eine andere Aufstellung, die du kannst machen kannst. Und die Punktevergabe ist aus meiner Sicht sehr, wie sagt man, nicht transparent. Sorry, jetzt mache ich es gerade noch schnell fertig. Dann hast du ein BSL-Quiz. Das ist eigentlich das Highlight, weil du dort kriegst jeden Tag 5 KI-generierte Fragen über die Super League präsentiert. Also irgendwelche random Spieler, was sie für eine Rückennummer haben, bei welchem Verein sie spielen oder wer hat am 2. August auswärts gegen Grasshoppers Club Zürich gewonnen? Und dann heißt halt, okay, ist halt Lugano. Dann hast du Fanpoll. Du hast bis jetzt eine Umfrage gehabt. Das ist, wer wird Meister? Und als letztes hast du Last Fan Standing. Du musst über 10 Spieltage immer ein Team auswählen, das gewinnt. Und wenn das Team, das du jeweils auch nur einmal auswählen kannst, halt nicht gewinnt, bist du draussen. Das finde ich eigentlich noch so, ja, das Unterhaltsamste. Aber ich glaube, du merkst auch hier noch ziemlich viel Ausbaupotenzial.
Ja, definitiv. Also, wie gesagt, bei mir so Fantasy-Spiel mit Abstand das Interessanteste, aber ich finde es nicht schlecht, wenn sie auch so ein bisschen versuchen, Sachen zu machen, die ein bisschen, sage ich, weniger Zeitinvestment erfordern. Insofern, ja, nicht so schlecht. Aber ich glaube, so ein Zeug braucht dann auch Zeit, dass man das richtig kann aufziehen kann.
Definitiv. Aber gut, gehen wir weg vom Gaming, wo ich einfach jetzt schnell das habe, vor allem wegen der Werbung loswerde. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Gehen wir doch auf die höchste Stufe vom Fußball, bevor wir in die Super League eintauchen. Was denkst du, da ist auch einiges passiert?
Ja, hey, wir sind letzte Woche raus mit einem Quote von Gianni Infantino. Ich habe heute Morgen in meinem Insta-Feed ein Video noch gehabt, wo es darum gegangen ist, du musst erraten, ob ein Quote, wo du gesagt bekommst, vom Gianni Infantino ist oder vom Diktator.
Geil.
Und es war recht schwierig. Also, ja. Nicht so einfach. Und jetzt aber für einmal die Woche hätte Gianni müssen zurückrudern.
Ich genieße es im Fall so. Ich finde es im Fall wirklich, es ist einfach schön, mal zu sehen, dass endlich mal nicht immer nur so Jo sagen und alles, er kann sich alles erlauben und kriegt nur wenig Kritik. Es ist einfach wirklich ein Genuss. Jeder Artikel geht bei mir runter wie Honig. Heute Morgen wieder FIFA-Boss Infantino, Erpressungsvorwürfe. Also, ich finde es richtig geil. Aber wir müssen vielleicht der Reihe nachgehen, was seit der letzten Folge noch so passiert ist.
Ja, voll. Also, wir haben ja die Story gehabt, dass er eigentlich gerne Investoren noch reingeholt hat. Quasi FIFA als Verein, dass man das mal begrabigt und begrabt, meine ich, und dort reinholt. Ich glaube, unter anderem auch wieder Trump-Familie involviert, eigentlich überall, wo es komische Geschäfte gibt. Und dann ist ja, eine ziemliche Breitseite von der UEFA.
Nicht nur von der UEFA, aber ich glaube, die UEFA als erstes.
CONCACAF,
was ich absolut top gefunden habe. Fairerweise bei der UEFA, das ist ja so der einzige Verband, wo ich im Moment auch absolut zu Recht, also jedes Mal habe ich zu Recht gefunden, aber was sich schon auch so ein bisschen auf die FIFA eingeschossen hat. Ich glaube, so mit so kleinen Seitenheben, so der Schiri, der nicht konnte einreisen, dem ganzen der UEFA Supercup, dann die ganze Balogun-Geschichte, haben sie auch komplett angeprangert. Und jetzt eben auch bis zu einem drohenden oder drohten Boykott von allen FIFA-Wettbewerben, was natürlich ein Riesensignal war. Und darum ist das haben sie dann eben, wie du gesagt hast, auch ziemlich schnell müssen zurückrudern bei der FIFA.
Ja, ich glaube, bei der UEFA ist natürlich schon auch so. Also das ist ja auch ein bisschen ein Machtkampf FIFA-UEFA, nicht erst jetzt seit dem Sommer, wo ja, immer wieder mal die Interessen ein bisschen kollidiert haben. Ich meine, das sind die beiden mächtigsten und grössten Institutionen im Weltfußball. Und dass dort halt ja, ab und zu es darum geht, wer kriegt wie viel von dem Kuchen, das ist, glaube ich, unausweichlich. Aber ich glaube, man kann auch wirklich sagen, in den letzten Jahren ist ziemlich klar, auf welcher Seite Sympathien verteilt sind. Und nach dem Sommer und jetzt speziell nach dieser Geschichte ja, noch viel mehr.
Genau, und jetzt eben hat Gianni müssen zurückrudern und hat gesagt, es sei ja auch nur ein Proposal gewesen. und vorhin übrigens noch, bevor ich das vergesse, die Trump-Familie erwähnt hast, wo ja via Schwiegersohn irgendwie auch involviert gewesen war. Da habe ich auch gestern eine herrliche Schlagzeile gesehen, dass der Trump scheint aktuell, ich muss gerade lachen, wenn ich es erzähle, der Trump aktuell die Anrufe von Gianni Infantino nicht mehr entgegennimmt. Das stelle ich mir auch so herrlich vor, der Gianni irgendwo, wo er jetzt auch gerade ist, glaube in Marokko, an einer Krisensitzung habe ich gelesen, läutet irgendwie im Weissen Haus an und dann hörst du nur so, du. Diese Rufnummer ist ungültig.
Der gewünschte Teilnehmer ist nicht erreichbar.
Boah, das ist sehr schön drin. Genau. Jo, auf jeden Fall ist es auch bei dem, also auch beim Rückzug, hat er sich, glaube ich, jetzt einfach vorgestellt, dass er das jetzt einfach wieder zurückziehen kann und keine Konsequenzen muss tragen. Aber das ist jetzt doch bis zu einzelnen Länderverband gegangen, wo die Unterstützung für die Wahl nächstes Jahr zurückgezogen haben, bis zu eben jetzt dem Chef vom jordanischen Fußballverband, wo ihm auch eben Erpressung vorwirft. Also der hat gesagt, es seien Gelder von einem FIFA-Wettbewerb zurückgehalten worden, wenn, also bis die ihm nicht quasi das Endorsement geben, also quasi ihn unterstützen für die Wahl nächstes Jahr. Klar, ob das jetzt stimmt, weiß man so vielleicht auch nicht ganz genau. Aber gleich, es häuft sich einmal, es häufen sich die Stimmen, wo seine Abwahl fordern. Und ganz ehrlich gesagt, ohne mich jetzt hier in jedes Thema tief eingelesen zu haben, aber es tut einfach, für mich tut es einfach gut.
Hey, abartig. Also, es ist wirklich schön zum sehen. Und es ist auch lustig, weil es ist ja, nach der WM sind wir eigentlich so ein bisschen rotlos gesehen und dann müssen wir feststellen, hey, er kann sich wie alles erlauben, oder? Wenn da Fall Balogun und so weiter. Ja, das willst du machen, es wird halt einfach hingenommen. Es gibt nicht wirklich Optionen. Und ich glaube, das ist auch immer nochmal mehr ins Kopf gestiegen, wie ohnehin schon. Das Gefühl von der ja, Unantastbarkeit. Und jetzt ist das aber ja, doch passiert, oder? Es ist so Icarus noch an die Sonne geflogen und jetzt schmilzt doch ein bisschen Wachs weg von seinen Flügeln. Und das, ja, das werden wir jetzt sehen, ob es bis zum Absturz führt. Ich glaube, da wird in den nächsten paar Wochen sicher noch viel passieren. Also ich meine, eben, wie du es gesagt hast, jetzt kommen ja jeden Tag neue Artikel raus. Ich glaube, die UEFA bereitet eine Klage vor, habe ich gestern noch gelesen, wo es darum geht, dass man annimmt, dass Beweismittel werden vernichtet werden von dem ganzen Prozess, wo dazu geführt hat, dass Infantino die WM-Recht hat, weil er an Investoren verkaufen und das will man verhindern mit dieser Klage. Also, ja, ich glaube, da wird es noch spannend bleiben für einen Moment.
Definitiv. Und ich würde das sicher auch sehr gespannt verfolgen. Vielleicht neben du, Eva, hat ja in dem Boykott-Schreiben auch gesagt, dass sie, ich glaube, sie haben jetzt auch, also, sorry, vielleicht auch die UEFA, der Reihe noch, hat auch noch nicht quasi gesagt, ja, jetzt ist alles wieder gut. Weil ich glaube, sie haben in ihrer Boykott-Androhung auch geschrieben, sie brauchen, haben mich so ein bisschen an die European Super League von damals erinnert, haben ja auch wie gefordert, dass die FIFA klar irgendwie quasi wie sagt man, sich dazu committed in dem Sinn, dass sie das nie mehr werden machen. Also wie für zukünftige solche Experimente wie schon der Riegel vorschieben. Ich weiss jetzt nicht, ob das schon passiert ist, aber darum eben, es wird sicher spannend, was da noch kommt und bis zu der Wahl nächstes Jahr. Ich glaube, wir sind auch nicht so naiv, dass wir jetzt das Gefühl haben, dass erstens, wenn er weg ist, alles wieder super transparent und schön wird und zweitens, dass er komplett von der Bildfläche verschwinden wird mit all den Connections, die er sich jetzt hier geschaffen hat. Aber wie gesagt, jetzt mal ganz subjektiv, im Moment genieße ich die Berichterstattung sehr.
Ja, ich glaube, bei du, Eva, ist es so, dass die den Schwung jetzt sicher wollen nutzen, oder? Also, ich meine, im Moment haben sie mega Dynamik mit dem empfacht. Und, ich glaube, die werden versuchen pushen und versuchen, den Infantino, wenn es geht, halt absetzen zu lassen. Also, ich glaube schon, dass das im Moment, ja, ein Ziel ist von du, Eva. Kann man sehr gut vorstellen. Also, die werden nicht, quasi einen schnellen Rückzug jetzt machen und sagen, okay, jetzt machen wir das nicht, dann ist alles gut für uns. Also, die werden das auf jeden Fall versuchen, möglichst fest zu nutzen.
Was ja auch für Art verständlich ist, genau.
Komplett. Ja.
Gut. Hast du sonst noch etwas zu diesem Thema oder irgendwie jetzt international etwas zum Besprechen? Hey.
Nein, also eben, das ist ja noch das quasi Ersatzturnier von der UEFA mal noch kurz diskutiert worden. Ich glaube nicht, dass das für irgendjemanden valide Alternative zu einer WM wäre. Das ist dann so Nations League in allen Verbänden und dann so die Besten kommen dann zusammen und spielen noch ein Turnier. Irgendwie so. Aber eben, ich glaube, über das müssen wir jetzt auch nicht gross diskutieren. Das ist, jo, das wird so sicherlich nicht passieren von dem her. Dann machen wir weiter für mich.
Die UEFA-Seite ist einmal gerade überlastet. Ich wollte ganz schön schauen, was ihre letzte Pressemitteilung war. Ich komme nicht auf die Seite. Von dem her können wir das Thema gut abschließen. Und dann ist die Frage, wenn wir zuerst über die Schweizer Teams international reden oder direkt in die Super League?
Jo. Hey, behalten wir sonst gerade das UEFA-Topic bei und reden schnell über die Schweizer Teams, die involviert sind unter der Woche.
Genau, Thun ja sehr bitter ausgeschieden mit der roten Karte gegen Bürki dann in der Verlängerung. Auf der positiven Seite, sage ich jetzt, sowohl für den Schweizer Fußball wie auch für Thun, wo wahrscheinlich die Champions League eh nicht der richtige Wettbewerb gewesen wäre, sage ich jetzt einfach mal so böse. Die haben jetzt Víkingur Reykjavík in der dritten Europa League-Runde. Und wenn sie die schlagen, dann sind sie sicher in der Conference League. Also schon mal sicher ein Team. Schweizer ist in einer Gruppenphase. Darum der Match sicher sehr wichtig. Ich glaube, wenn sie verlieren würden, hätten sie auch noch eher machbare Gegner in den Conference League Playoffs. Also bei Thun bin ich ein Stückchen, also haben uns zwar keinen Anlass gehabt, zum optimistisch sein am Wochenende, zu dem kommen wir noch. Aber ein bisschen optimistischer, dass die Gruppenphase sogar ankriegen.
Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall machbar. Ich glaube, der nächste Gegner wird eher schwer sein, aber ich habe jetzt gerade nicht mehr alles im Kopf, wer dann in den Playoffs wird warten. Aber ich glaube, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und auch für die anderen Teams hat es nicht unbedingt nur einfache Los. Das könnte für die ein oder andere noch tricky werden, sich dann für, bei allen anderen geht es nur noch um Conference League, oder? Sich dort zu qualifizieren.
Ja, ich habe die Gegner sonst gerade hier vor mir. Also, ich glaube, für alle drei anderen, also St. Gallen, Lugano, Sion, ist es ja, verlierst ein Match oder ein Duell, dann spielst du nicht europäisch. Und bei St. Gallen habe ich noch am meisten Hoffnungen, weil die spielen jetzt gegen Tiraspol und dann wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, gegen Nordscheland. Würde ich mal sagen, da könnte St. Gallen mitheben. Lugano dann schon ein bisschen schwieriger. Die sind zwar zuerst jetzt auf den Färöer-Inseln, dann könnte aber Maccabi Tel Aviv oder ZSK Sofia warten in den Playoffs. Und sicher am schwierigsten Sion, wo jetzt zuerst in Armenien spielt. Dort hoffentlich noch ihre Punkte holen. Dann aber vermutlich gegen Ajax Amsterdam in den Conference League Playoffs das probieren.
Ja, das ist eher tight. Aber hey, wir haben schon ab und zu Überraschungen gesehen. Also warum nicht mal FC Sion oder ein anderer Vertreter von der Schweiz? Aber ich glaube, bei Sion wäre es wirklich eine Überraschung. Die anderen sind die sagen Kategorie machbar. Ja. Tel Aviv oder Sofia. Ja, also es wäre auf jeden Fall cool, wenn sich noch der ein oder andere Schweizer Vertreter könnte qualifizieren. Also eine Frau für die Liga, es ist einfach so wichtig, die Punkte holen international. Da ist man in den letzten Jahren wirklich stetig weiter zurückgeht. Also ich meine auch jetzt, oder dass unsere Meister es vielleicht noch mit Hängen und Würgen in der Europa League schafft, ist Zeugnis davon, wo die Liga im internationalen Vergleich aufsteht. Und also zu Recht auch. Also es ist jetzt nicht so, dass das von ungefähr kommt.
Ja, und es ist halt wirklich einfach ein Teufelskreis, weil die Rangliste ja wie so laufend, eben der Fall wieder vor 5 Jahren wahrscheinlich eine einigermaßen saubere Saison weg und dann kommt eine neue Entwertung, wo vielleicht ein oder zwei Teams nur ein paar Pünktchen holen. Gibt dann in der nächsten oder übernächsten Saison wieder weniger Platz. Ich meine, schon das Jahr ist eigentlich auch schon absolut krass, dass wir keinen fixen Platz in einer Gruppenphase haben. Und das könnte immer wie schlimmer werden, immer wie schwieriger sich zu qualifizieren oder mehr Exploit brauchen. Und dann ist dann, ja, wird es dann immer schlimmer in dem Sinn und die Liga dementsprechend auch weniger attraktiv für neue Spieler.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist mit ein grösseres Problem und ich glaube auch eins, wo man schon stark merkt. Also meine, es ist immer eine Ausbildungsliga, Super League, ich glaube, das ist klar. Aber wenn du dann eben halt im Hintertreffen bist gegenüber anderen, ähnlich vielleicht dotierten Ligen, dann, ja, dann wird es schwierig, noch Argumente zu finden. Also ich glaube, wir sehen es im Moment mit Brügge zum Beispiel, oder sage ich allgemein die belgische Liga, wo mittlerweile auf Platz 7 ist in dem Liga-Ranking von der UEFA, noch vor Holland. Oh, und ja, also das, die haben einen mega Boost bekommen die letzten Jahre und sich dort offen geschafft. Und jetzt Brügge zum Beispiel ist vielleicht international eins von diesen Sprungbrettern, wo, sage ich, keine Ahnung, vor, ja, was sind das, 10 Jahre beim FCB? Oder schon länger mittlerweile, vielleicht der Fall gesehen ist. Also wo du sagst, hey, du spielst Champions League, du bist also im Schaufenster, wo du dich zeigen kannst und kannst von dort einen grossen Schritt machen. Und ich meine, bei Basel ist es dann noch länger so geblieben, weil man, ich glaube, auch noch ein bisschen von dem Ruf gelebt hat, aber mittlerweile eben hast du in anderen Ligen andere Möglichkeiten für das. Und ja, ich meine, das ist halt bitter. Und wenn du dann das Liga-Ranking noch genauer anschaust und dann siehst, dass mittlerweile nicht nur Türkei, Niederlande, Belgien vor der Schweiz sind, sondern halt auch Griechenland, Dänemark, Tschechien und Zypern, dann ist es dann halt irgendwann bitter.
Und dann entscheiden sich eben so junge, aufstrebende Talente wie ein Jan Sommer für Brügge. Und nicht für die Schweizer Liga, gell?
Ja. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht, bis die zypriotischen Mannschaften noch die Spieler wegnehmen.
Aus der Schweizer Liga auf Zypern, um mehr im Schaufenster für die Top 5 Ligen zu sein. Horrorszenario. Aber ja, in dem Fall gar nicht so unrealistisch, wenn du das mit den Rankings. Zypern habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich kann es jetzt auch offen. Das ist tatsächlich. Bedenklich.
Gut, kann sich dann auch schnell wieder ändern. Ich glaube, der Unterschied bei Zypern ist nicht so gross. Aber ja, trotzdem, es ist einfach etwas, was, glaube, für die Liga allgemein wichtig ist. Und darum, unabhängig von was für eine Clubbrille man anhat, ich glaube, da scheiden sich Geister so auch ein bisschen, oder mit dem Supporter von anderen Schweizer Mannschaften in diesen Wettbewerben. Aber also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich dann eigentlich immer. Das sind immer die Sympathien klar verteilt sind und ich es eigentlich wichtig finde, dass da die Punkte geholt werden für den Koeffizient.
Ja, und wenn ich jetzt die Liste so offen habe, letzte Aussage noch zu dem, aber als nächstes fällt dann eine Saison weg, also 22-23 Saison, wo man zumindest besser wie Zypern, Norwegen, Dänemark, Griechenland, Tschechien und Polen gesehen sind, also wenn ich es richtig sehe, auf dem 10. Platz gesehen sind, jetzt sind wir auf 16, die fällt dann weg und dementsprechend ist
da Tendenz. Nicht nur das, also vor allem auch bedeutend besser wie die Teams, die Verbände hinterher, also ja, Ungarn, voll. Schweden, genau. Schottland und so weiter, also dann läuft man Gefahr, da direkt noch mehr Platz zu verlieren, also die jetzige Saison ist eigentlich extrem wichtig sogar. Mhm. Um das irgendwie können kompensieren. Sonst plötzlich kriegst du noch 3-4 Plätze mehr zurück.
Voll. Ja, keine schönen Aussichten in diesem Aspekt. Aber eben, wie du es richtig gesagt hast, Kategorie machbar finde ich sehr schön, zumindest für Thun, St. Gallen und Lugano. Gleich sind es 2x2 Match, die sie noch überstehen müssen. Sion wäre sicher der grösste Exploit, wenn sie das gegen Ajax schaffen würden. Aber wir machen ja auch mal einen guten Eindruck, gerade national und auch international. Ich glaube, mit dem können wir gerade überleiten, oder? In die Super League.
Hey, 1A, let's go.
Ja, über welches Team willst du zuerst reden? Wir haben ja letzte Woche mehrheitlich oder sagen wir gewisse Teams ein bisschen vernachlässigt. Gleich würde ich wahrscheinlich schon wieder anfangen mit diesen drei Teams, die noch ohne Verlustpunkte dastehen, wo man ja auch so ein bisschen als die initialen Favoriten gekennzeichnet haben oder bezeichnet haben. Letzte Woche IB, Lugano und St. Gallen. Ich glaube, die Frage, wer die da am meisten beeindruckt hat, erübrigt sich, aber ich stelle sie gleich.
Jo, schon IB, aber ich finde auch Lugano in der zweiten Hälfte gegen GC, das ist schon auch eine sehr, sehr starke Leistung gewesen. Und da wir, glaube ich, über Lugano von diesen drei am wenigsten geschwätzt haben, wenn es mir recht ist, fangen wir sonst gar mit Lugano an.
Das passt, ja. Denen scheint es zumindest jetzt initial im Gegensatz zu glaubten der vergangenen Jahre nicht zu schaden national, dass sie international aktiv sind. Wenn es mir recht ist, haben sie einen rechten Katastrophensaisonstart gehabt letztes Jahr. Ich bin mir zwar gar nicht sicher. Aber ja, die drüllen das Spiel gegen GC in der zweiten Hälfte. Der Neuzugang, ich glaube, auch da gar nicht im Kopf, das stimmt. Sorry für die schlechte Vorbereitung. Aber der Moncada ist, glaube ich, der Rekordtransfer von ihnen, wo auch töpft. Und dann drüllen sie das Spiel und zwei Spiele, 6 Punkte. So kann man starten.
Ja, voll. Und ich meine, im ersten Spiel ist es vielleicht noch ein bisschen geknurzt, kann man schon sagen. 20 gegen Vaduz zum Auftakt, oder? Und ich würde auch sagen, jetzt die erste Hälfte gegen GC ist mäßig bis schwach gewesen. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was Lugano schon in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, dass sie parat können sein, wenn es darauf ankommt. Also sie haben, wie du es gesagt hast, letztes Jahr eher schwachen Start gehabt oder schwache erste Saisonhälfte. Und in der Rückrunde sind sie dann aber konstanter geworden, ein bisschen aufdrehen. Und sonst, die haben immer viele Spiele auch gewonnen, wo man dann denkt, haben sie jetzt nicht überragend gespielt. Und ich glaube, wenn sie die Qualität können beibehalten jetzt für diese Saison, dann werden sie ganz oben mitspielen, weil ich finde, das Kader ist eigentlich nur noch mal ein bisschen breiter, besser geworden im Sommer. Also wenig Mutation. Ich glaube, das ist auch meistens ein gutes Zeichen. Wir haben letztes Jahr eben so ein bisschen eine Krise überstanden. Trainer behalten, Vertrauen in das, was passiert beim Club, jetzt neues Stadion. Also es ist wie so, die Rahmenbedingungen, finde ich, sind recht gut für Lugano.
Stimme ich dazu. Ich bin gerade noch kurz auf der Transfermarktseite von Lugano und sehe, dass der Moncada 3 Millionen gekostet hat. Ich weiss sicher, dass ich irgendwo mal einen massiv höheren Betrag gelesen habe, bis zu 7 Millionen. Aber,
ja, habe ich auch gell? So mal gelesen. Ja.
Okay.
Ja. Du. Also 7 Millionen US-Dollar. Ja. Also so 5,5 Millionen Franken.
Okay.
Aber keine Ahnung, ist dann immer wahrscheinlich so ein bisschen Pi mal Daumen, wenn es keine offiziellen Zahlen dazu gibt.
Aber ja, sonst stimme ich dazu. Ich glaube wirklich, das Kader auch noch mal ein bisschen verbreitert, auch zusammengehalten, die Leistungsträger. Muss man einfach immer auf der Rechnung haben in den letzten Jahren Lugano. Und vielleicht ist es das die Saison, wo sie jetzt auch im neuen Stadion schon länger darauf gewartet haben, wo sie noch den letzten Schritt mehr machen. Eben jetzt die vergangenen beiden Saisons ist mir zwar, sag ich, sportlich vorne dabei gewesen, aber so gleich würde ich sagen, traut man wahrscheinlich auch so ein bisschen der verpassten Chance nach. Ich meine, letztes Jahr, wenn Tourenmeister wird, dann haben die grossen Teams hinterher halt gleiche Chancen verpasst. Und die Saison vorher war ja ein Schneckenrennen gewesen, Ewigkeiten, bevor sich dann der FCB da durchgesetzt hat. Ja, das wäre sicher ein spannendes Team zum Beobachten weiterhin.
Absolut. Also ich glaube auch, dass da vor 2 Jahren, da war man ja auch vorne gewesen, glaub, zur Saisonhälfte und gut im Schuss gewesen. Und dort hat man es wirklich so ein bisschen, glaub, selber auch vergeben. Aber ja, ich glaube, man versucht so ein bisschen die Erwartungen trotzdem tief zu behalten, auch mit dem neuen Stadion. Es ist so, ja, man freut sich mega und so, aber ja, ein neues Stadion macht kein Meister, was auch stimmt, logischerweise. Aber ich glaube, ja, das wird auf jeden Fall eins von den Teams sein, wo aber ganz oben anzutreffen wird. Bin ich sehr überzeugt. Das Zweite, wo für mich dort oben wird sein, ist IB natürlich. Also für mich sind das die beiden Teams, wo ich als Favoriten sehe. Und IB hat das jetzt, sage ich, im zweiten Match auch nochmal eindrücklich demonstriert. Wiederum gegen einen Thun, wo extrem rotiert hat, wo offensichtlich sagt, hey, wir schaffen das in der Liga auch so. Dort, was muss sie die Punkte holen. Ich nehme auch an, dass jetzt gegen IB auch nicht zwingend 3 budgetiert gewesen sind. Insofern, ob man das jetzt 6-0 verliert oder 1-0, ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig.
Natürlich haben die noch ein bisschen, sag ich, einen Bonus bei den eigenen Fans, aber in 2 Heimspielen gegen IB 14 Goal bekommen, muss jetzt vielleicht nicht zwingend sein. Also nach dem 8-3 letzte Saison, wo sie fairerweise schon Meister gewesen sind, aber trotzdem jetzt noch ein 6-0, schenkt schon ein. Aber klar, ich glaube, mit dieser Begründung und dieser Startelf und dieser Ausgangslage jetzt auch, eben wie ich vorhin erwähnt habe, dass die Conference League mindestens sehr realistisch ist, würde ich jetzt sagen, ist da vielleicht der Fokus auch noch nicht so ganz auf der Liga, was man ja verstehen kann als FC Thun.
Ja, und eben in der ersten Runde haben sie ja schon 3 Punkte mitnehmen können. Also insofern, das sieht auch alles gar nicht so schlimm aus. Und ja, als nächstes spielt man gegen den FCB auswärts. Dort reicht es vielleicht auch mit der rotierten Mannschaft dann wieder zum Punkt mitnehmen.
Bleiben wir doch noch schnell bei IB. Ja, also IB, ich meine, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ja, rechte Euphorie spürbar. Aus meiner Sicht in Bern. Ich glaube, wenn du jetzt anschaust, Monteiro gescored, Sanchez gescored, Levin Blum kommt in
Sende.
Topform zurück, Essende, 2 Goal, 1 Assist, Imeri töpft. Also, das hat jeder mal dürfen und sich da eben das Selbstvertrauen können holen. Und ich glaube, irgendwo habe ich es gelesen, Höhenflug ohne vom Boden abzuheben. Irgendwie so.
Ja, fair. Ich check, was man damit meint. Was ich ganz spannend die Personalie finde, ist Levin Blum, wo ja sehr überzeugt, wo Goal schießt, wo aber auch sonst gut gespielt hat, habe ich gefunden, gegen Thun. Und dort hat man ja eigentlich den Isaac Schmidt verpflichtet für die Rechtsverteidigerposition. Schmidt ja in der Regel links gespielt, aber bei IB hat man klar gesagt, wir wollen für rechts. Ich weiß nicht, ob es dort noch ja, könnte spannend werden auf dieser Position.
Ja, Levin Blum, auch spannende Geschichte. Ist er so als Shooting Star auf die Super League Bühne gekommen. Nächster Nazi-Verteidiger, dann irgendwie völlig den Faden verloren. Letzte Saison ausgelehnt worden. Jetzt kommt er zurück. 2 Spiele, 2 Goal. Ein Assist führt im Moment Dinge gefühlt keinen Weg an ihm vorbei. Finde ich schon spannend. Der hat sich einmal das Richtige vorgenommen bei seiner Rückkehr. Aber jetzt wieder ganz zu der, oder wenn er wieder ganz zu der Form von damals zurückkommt, dann wüsste ich nicht, was da im Moment an ihm vorbei sollte führen. Und vielleicht muss man sich dann da auch als IB doch noch mit Isaac Schmidt umentscheiden. Hatscham gibt es ja immer Gerüchte bezüglich Abgang. Wenn man dann rechts eine Blumenform und links einen Schmidt hat, innen Captain Cesiger, dann wären wir da schon sauber aufgestellt.
Definitiv. Es ist einmal mehr, wenn du das Kader anschaust, dann ja, musst du schon mal schlucken. Also für Schweizer Verhältnis oder Supplik-Verhältnis ist das wirklich, das ist einfach ein guter Kader. Extrem viel Dynamik in der Offensive, extrem viel Tempo in der Offensive, wo ich nicht weiss, welches Team da so viel zu bieten hat sonst. Ja, also auf jeden Fall extrem starke Leistung gewesen. Wie siehst denn du das, oder wie bekommst du es so ein bisschen mit von Bern? Du hast vorhin gesagt, ja, schon so ein bisschen Euphorie. Hast du noch ein bisschen mehr erzählen?
Ich glaube, Euphorie in dem Sinn, eben, dass man vielleicht als IB auch ein bisschen, also klar, man muss IB immer auf der Rechnung haben, da kann man sich einreden, was man will, eben mit dem Kader, aber vielleicht auch so ein bisschen nicht oder nicht mehr in dieser absoluten, sage ich, Favoritenrolle, man muss Meister werden, ist wie vielleicht in den vergangenen zwei Jahren. Gleichzeitig, vielleicht, was ich jetzt diese Woche auch noch so ein, zwei Mal gehört habe, schon auch wieder so ein bisschen die Sorge, dass man es auch nicht will, zu gross reden will, sondern dann halt sagt, hey, man muss den Kader unbedingt ausdünnen, weil sonst gibt es Stunk. Ich meine, eben, wir haben es letzte Woche, glaube ich, vorgelesen, das sind Positionen, ohne dass man international spielt, teilweise drei- und vierfach besetzt. Also da wird es sicher noch Abgänge geben, da wird es eben Personalien geben, die sich nicht zufrieden geben mit einem Platz auf dem Bänkli oder auf der Tribüne. Ich meine, wenn ich jetzt da zum Beispiel das Bänkli anschaue, Darian Malesch spielt, glaube ich, noch gar keine Rolle diese Saison. Virginius ist jetzt verletzt, okay. Aber Innenverteidigung ist auch Überangebot. Also da ist eigentlich ein Wüthrich oder ein Benito, Laupo, eben Außenverteidiger. Also wenn sie das ankriegen, dass es für die alle okay ist, dass man mit eben ohne international da rotiert, oder eben, dann hat man es geschafft, sage ich. Also das wird sicher eine Challenge. Aber ich glaube, mega spezifizieren kann ich da euphorie nicht. Es ist so, es schwingt einfach so ein bisschen mit, wenn man über IB redet. Schaut gerade in ein Lächeln ins Gesicht.
Ja, was ja mehr als verständlich ist nach dem Saisonstart. Und ich glaube, die Frage mit dem Kader, oder, ist es zu gross? Also, ich glaube, das Fenster steht noch ein bisschen offen. Ich nehme an, da kann man noch die ein oder andere Spieler abgeben, wenn es muss sein. Und auf der anderen Seite sage ich, ja, das geht dann nämlich schnell, hast ein, zwei Spieler, die länger ausfallen, und dann bist du froh, hast vielleicht, ja, ein bisschen grösseres Kader, ein bisschen breiteres. Und ich sage auch, solange du gewünscht, sind die Diskussionen auch immer viel, ich weiß nicht, viel weniger dramatisch oder wichtig. Es ist ja dein erstes Problem, wenn Spieler unzufrieden werden, wenn du nicht gewünscht, oder? Mhm. Dann, ja, warum spiele ich nicht? Schau, das Resultat zeige, ja, es läuft nicht, dies, das. Wenn du deine Match gewünscht, überzeugend, dann glaube ich, werden die Diskussion auch ruhiger bleiben, oder du kannst sie auch ruhiger behalten. So, von Seite vom Trainerstaff oder Verein aus.
Gut, bevor wir unbedingt ja auch noch über mal so ein bisschen die anderen, in Anführungszeichen, Teams reden, vielleicht noch schnell zum dritten Ungeschlagenen. St. Gallen, wo zeigt, dass sie eben auch international können gewinnen in Liechtenstein. Ich hoffe, sie nehmen sich das als gutes Beispiel für die kommende europäische Match, aber in Extremis. Also wieder eher wie im ersten Spieltag ein bisschen durchgemogelt mit diesen zwei Goal nach der 70.
Ja, der Owusu, wo das Spiel dreht. Und ich meine, aus ersten Goal ist ja Dusel. Also ist ja ein riesen Bock vom Goalie, wo so den Ball wegschlägt und dann kann der Ball der, was ist das ja? Erste Minute eigentlich. Dort schon das Goal machen. Von dem her Katastrophenstart für Vaduz. Und dann machen sie zwei Goal, spielen das nicht schlecht. Und dann St. Gallen erst hinten raus. Ich meine, im Endeffekt ist es, glaube ich, egal, fragt niemand mehr danach. Ja. Und ich meine, St. Gallen steht, also für mich zumindest, steht St. Gallen die letzten Jahre auch häufig für so ein bisschen, ja, Spektakel ist jetzt ein grosses Wort, aber es sind schon häufig unterhaltsame Spiele von St. Gallen.
Man hat ja ein bisschen Angst gehabt, dass es nicht mehr so ist, nachdem der Zeidler mit seinem All-In-Fußball weggegangen ist. Titellang ist dann auch eher wieder ein bisschen pragmatischer gesehen, was dann Rico Maaßen da gespielt hat, auch angepasst an Gegner. Ich kann mich halt jetzt logischerweise gerade an ein Spiel im Jockeli erinnern, wo sie wirklich komplett gemurrt haben.
Ah ja, stimmt.
Und dann, glaube ich, 0-0 mitgenommen haben. Aber ja, aktuell sieht es wieder, oder auch jetzt letzte Saison, sieht es eher wieder nach Spektakel aus.
Ja, und ich glaube, man hat da halt auch coole Spieler dabei, wo auch für das ein bisschen stehen. Und auch St. Gallen oder Balde ist jetzt für mich sicher der spannendste Spieler, den sie nennen. Ich hoffe, sie können den heben. Das wäre wichtig, glaube ich, für St. Gallen, weil er ihnen einfach so das Tempo gibt vorne, der in die Tiefe gehen. Ich glaube, das ist extrem wichtig.
Gut, und bevor wir jetzt wieder Zeit beim FCB verlieren, vielleicht mal noch einen Blick auf die anderen Teams. So, wenn ich die Tabelle anschaue, GC 1 Punkt, Vaduz 0 Punkte. Gemein gesagt, hätte ich jetzt auch so ein bisschen erwartet. Servet 0 Punkte, Luzern 0 Punkte. Überrascht dich das?
Ja, ich glaube, die zwei vielleicht hat man ein bisschen weniger darunter erwartet. Ich meine, Servet hat zweimal knapp verloren. Ich glaube, das Spiel gegen Basel kann ja, unentschieden ausgehen, geht unentschieden aus, wenn man nicht das dumme Foul macht, wo zum Penalty führt. Also die könnten durchaus einen Punkt oder drei haben. Und Luzern ist für mich so ein bisschen der Schocker. Also ich meine, klar, jetzt hier gegen...
Sion.
Gott, gegen... Sion kriegen sie früher rote Karte. Das ändert das Spiel natürlich extrem. Für mich, also klare rote. Aber ja, es ist dann natürlich schwierig gegen Sion, wo ja auch gut ist, wo das Kader auch zusammengehalten hat, wo ja, bereits zeigt, dass sie einfach weitermachen, wo sie ja, eigentlich die letzten Jahre gesehen sind oder stetig besser geworden sind. Also es ist schon lustig, dass Sion plötzlich für Kontinuität steht. Aber eben bei Luzern, ich glaube, da hat man sich es ein bisschen einfacher vorgestellt. Also ich habe das Gefühl, der Trainerwechsel würde so ein bisschen, weiß nicht, smoother sein. Im Sinne von, dass das Spiel ähnlich bleibt, dass quasi der Erfolg ähnlich bleibt. Und im Moment ist man da, glaube ich, schon noch ein paar Schritte hinten drin.
Ich kann jetzt Luzern noch zu wenig gesehen, um wirklich so fußballerisch zu sagen oder meine Einschätzung zu geben. Ich glaube, der Simoni hat wieder einen Bock gehabt, oder?
Ja. Das hilft natürlich nicht.
Ich glaube, es ist einfach auch jetzt gerade, und das ist genauso, wie man, wenn man jetzt wie St. Gallen so mit Dusel gewinnt, ist es auch scheißegal, was die Gründe dafür sind, wenn man verliert, weil du hast einfach null Punkte. Gleich kommt ein bisschen viel zusammen dort jetzt gerade, wo dem Start unter einem neuen Trainer in die neue Ära nach dem Mario Frick nicht hilft. Mit irgendwie drei Standard-Goal am ersten Spieltag, der frühen roten, jetzt gegen Sion, Goalie, wo zweimal floppt. Ist gerade ein bisschen, ist ein bitterer Start, wo dann halt gleich sicher ein bisschen hängen bleibt und ein bisschen Nervosität auslöst.
Ja, auf der anderen Seite sind zwei Spiele.
Für sie sind schon Trainer nach zwei Spielen entlassen worden in dieser Liga.
Das stimmt. Das stimmt.
Vielleicht nicht noch der allerersten zwei für den Trainer, für den Club, aber einmal schon entlassen worden.
Wobei, ich glaube, bei Luzern hat man ein bisschen mehr Geduld,
nicht, vielleicht als
bei anderen Teams. Aber auf jeden Fall nicht dort, wo sie sich selber auch erwartet hat. Und ich denke aber auch langfristig, kann ich mir nicht vorstellen, dass Luzern dort unten sitzen bleibt. Anders wie Vaduz und GC. Das sind für mich, glaube ich, schon die beiden Teams, wo ich relativ weit unten in der Tabelle erwarten würde. Das bei GC sehe ich einfach nicht, wie es soll besser werden. Das Kader nicht besser geworden. Aspiensen nicht mehr da, der wahrscheinlich der beste Spieler war bei GC. Also nicht wahrscheinlich, der ganz klar der beste Spieler war bei GC letztes Jahr. Und ja, also ich glaube, es wird brutal schwierig, wenn da nicht noch auch transfermässig einiges passiert.
Ja, und im besten Fall nur in die Richtung, dass mehr Spieler kommen. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier überlege, gerade zum Beispiel ein Hammel im Goal, dem hat man jetzt auch so langsam mal vielleicht gedacht, dass er wie zum Beispiel ein Lorenz den nächsten Schritt macht. Finde ich, hat er auch durchaus Argumente gesammelt. Aspiensen hast du erwähnt. Ja, sag mal.
Also beim Hammel habe ich jetzt gefunden, ist letzte Saison durchwachsen gewesen. Hat er am Anfang, das ist vor zwei Jahren, oder? Die Saison. Ja, dort eigentlich häufig stark gefunden. Aber letztes Jahr habe ich jetzt kaum Spiel gesehen, wo ich dachte, okay, doch, ist stark. Also da sind sehr viele Goalies von der Liga für mich vor ihm gesehen. Also ich weiß jetzt nicht, sehe jetzt nicht, dass er jetzt würde noch einen guten Transfer machen. Aber kann mich natürlich täuschen.
Wäre natürlich für GC wichtig. Weil eben, wenn dann noch, sage ich, die Stützen, die noch dort sind, wo auch eben, vielleicht auch schon länger dort sind und nicht irgendwie so aus der Jugend aufgenommen worden sind. Ich meine, okay, aber Aschi wird jetzt nicht mehr wechseln, aber Luc Blanche, der gleich immer wieder mal seine Goal schießt, wenn die dann auch noch wieder wegfallen, dann wird es gerade noch mal schwieriger und schwieriger, wie es sowieso schon wird. Weil eben, wie du sagst, ich sehe jetzt auch keine starke Verbesserung kadermässig gegenüber der letzten Saison, wo sie ja den Barrage-Platz abonniert haben. Darum würde ich dir da zustimmen, dass GC Vaduz sicher auch eher unten anzusiedeln wäre. Bei mir Luzern denke ich auch, dass die sich schon wieder fangen werden, aber sicher ja, offensichtlich nicht können zufrieden sein. Bei Servet muss ich einfach sagen, dort überrascht es mich einmal sicher weniger wie beim FC Luzern. Hat die auch gesehen gegen FCB und das Spiel ist ja wirklich einschläfernd gesehen, des Grauens. Also dort ist von beiden nicht viel gekommen. Haben ja auch letzte Saison, abgesehen vom Junior Kadil und dem Evergreen Stevanovic, auch nicht wirklich eine gute Saison gespielt. Absolut zu Recht in der Championship Group, eben nicht Championship Group gesehen. Und haben eigentlich das Kader auch mehr oder weniger zusammengehalten. Oder zumindest nicht gross mir bekannte Neuzugänge. Also dort, die sehe ich schon auch deutlich in der Relegation Group wieder. Stand jetzt.
Ja, stand jetzt. Deutet nicht darauf hin, dass sie weiter oben anzutreffen sind. Ich habe gefunden, der Kadil, dass man den hat fix können verpflichten, das ist
sackstark. Ja.
Also das habe ich nicht gedacht, dass sie das können. Haben sie können. Aber jetzt hat er gefehlt, die ersten zwei Matches, oder?
Ja.
Ich weiß nicht, ist der noch länger weg?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe es einfach, also natürlich wieder irgendwie gedacht, hey, vielleicht gerade weiterverkauft. Schon im Gespräch. Da bin ich zu wenig informiert, ob der jetzt doch Hamstring Injury, weiss sogar Transfermarkt. Von dem her, der fehlt natürlich.
Okay. Ja, weil ich glaube, wenn der wieder zurück ist und wieder auf seine Leistung kommt, dann denke ich, hat Servet leider schon durch den genug Qualität, dass sie jetzt, sag ich, mit dem Abstieg eigentlich nichts zu tun haben. Ich glaube, weil so einen Spieler hast du weder bei Vaduz noch bei GC und auch bei anderen Clubs nicht. Und ich glaube schon, dass der einen grossen Impact hat auf Servet.
Gut, dann fehlen gar nicht so viele Teams, wo wir jetzt noch gar nicht darüber gesagt haben. Ich glaube, Sion hast du erwähnt, kann ich mich auch nur anschließen, dass die nicht nur für Kontinuität auf der Trainerbank endlich mal bekannt sind, sondern wirklich auch Kontinuität in der Spielweise wirklich unangenehm zu bespielen, spannende Spieler in der Offensive, die sie auch haben können behalten, also Schwarev, Botelli, Nivokazi, Rudani, also echt, genau, Defensive auch mit dem rundum Kroni, also Rajopi, also Sion wirklich eine von den sehr positive Geschichten in letzter Zeit in dieser Liga. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht irgendwie kein Hot Take, oder?
Nein, ich glaube, das haben wir auch schon über die letzte Saison immer wieder gesagt. Ich glaube, ähnliche Worte über Sion geredet, über den Verein, über das Team. Und ja, lustige Entwicklung, dass der FC Sion jetzt den Weg macht. Und auch schön zum halt sehen, wie positiv das kann sein, die Kontinuität, was das denn für einen Einfluss kann haben auf ein Team, auf einen Verein. Und ich glaube, das könnte wie auch so ein bisschen, ja, Vorbild sein für andere Vereine, wenn du die Entwicklung anschaust, die bei Sion passiert ist. Und ja, also die sehe ich auf jeden Fall in der Championship Group. Ich glaube, die haben genug Qualität, eben also auch, dass der Schuhreif zum Beispiel bleibt. sehr geil für Sion. Also, ja, genug Qualität rum.
Wäre ich noch nicht so einschätzen. Ich glaube, die zwei verbleibenden Vereine neben dem FCB, wo wir noch nicht so viel gesagt haben, Lausanne und Zürich. Ich muss sagen, Zürich kann ich noch nicht so einschätzen, weil sie jetzt gegen Servette gespielt haben, wo ich wirklich im Moment nicht attraktiv oder nicht als starker Gegner einschätze. Und Lausanne, weil das Spiel gegen FCB wirklich eine 1-1 Kopie war von dem ersten Spiel gegen Servette vom FCB. Also auch das ist ein Aufruf zum Einschlafen gesehen, wo dann halt am Schluss, wie es auch in Genf hat können sein, auf die eine Seite gekippt ist mit dem Traumgoal. Aber sonst hat Lausanne wirklich auch nicht viel gezeigt. Und in der ersten Runde haben sie gegen GC unentschieden gespielt. Darum die beiden Vereine für mich noch nicht so einschätzbar.
Ja, also für mich Lausanne auch eher unten anzusiedeln. Ich weiß nicht, wie viel höher ich sie hätte als jetzt GC Vaduz, aber dann kommt bei mir, glaube ich, schon relativ bald Lausanne. Also, dort habe ich, weiß nicht, letzte Saison zum Schluss zu wenig gesehen und halt jetzt einfach das Kader für zu wenig stark, als dass sie da viel weiter oben könnten mitspielen, ehrlich gesagt. Ja, also ich glaube, wenn das Kader anschaust und den Auftritt anschaust, eben gegen GC 1-1 daheim, also sagt für mich wie genug. Der Sieg jetzt gegen den FCB nimmt mir natürlich dankend an. Aber ja, ist im Endeffekt ein Sonntagsschuss und sonst haben sie, glaube ich, nicht eine gute Torchance rausgespielt. Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Außer ich war gerade am Dösen gesehen, aber man war jetzt auch keine in Erinnerung geblieben. Ja, dann kommen wir doch zum Schluss noch zum FCB.
Jetzt, also FCZ haben wir jetzt gar nicht, haben wir jetzt nicht gesagt.
Ja, FCZ, eben, ich muss sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Geservet würde jetzt eben aufgrund von der Erklärung vorhin ein Sieg gegen Geservet auch nicht mega hoch anordnen. Schlussendlich 2-0 vorne gesehen, dann noch das Anschlussgoal bekommen, wo man übrigens im Play-SFL-Spiel 10 Punkte gesichert hat, weil ich da auf 2-1 tippt habe. ich kann noch zu wenig gesehen. Auch hier, mein kadermässig came Goal der Lindner jetzt im Moment, aber vorne immer noch Krasnici, Emanuel Kenny, Comenencia, Berisha, also zumindest die Stammelf jetzt am Wochenende ist noch offensiv nicht gross anders gesehen, wie sie letzte Saison aufgehört hat. Hast du jetzt etwas gesehen?
Hey, nur ein bisschen Highlights, aber ich glaube generell beim FCZ ist es wichtig, dass man einfach mal ein bisschen Stabilität wieder reinbekommt. Also letzte Saison ist ja auf und neben dem Platz, finde ich, sehr chaotisch gesehen. Und ich glaube, mit Marcel Koller hat man jetzt jemanden da, der die Ruhe kann reinbringen kann. Ich glaube, etwas, was ihm immer angekreidet worden ist, ist, dass so die Jungen nicht gross entwickeln oder fördern können. Und gleichzeitig möchte man beim FCZ auf die Jungen setzen. Das ist vielleicht so im ersten Moment ein bisschen ein Mismatch, aber ich glaube trotzdem, dass der Koller keine schlechte Wahl ist für Zürich, um ja, wieder ein bisschen Consistency hinzubekommen. Und ich glaube, die ersten zwei Auftritte widerspiegeln das auch ein bisschen wieder. Zumindest eben, also Highlights, die ich gesehen habe, und anhand von den Resultaten und so. Aber ja, viel mehr kann ich zu dem Spiel auch nicht sagen. Nein.
Ja, und sicher so die, Achtung Floskel, so alte Schule von der Marcel Koller mitbringt, so stelle ich mir ziemlich so kompromisslos vor, wenn es um die ganzen Nebengeschichten da, wie du richtig gesagt hast, ja oft gegeben hat, die sicher würde unterbinden. Eben Stichwort Junge kann ich nicht einschätzen, ob es da noch Kandidaten gibt, die jetzt da eigentlich gefordert werden. Aber ja, kann ich eigentlich mich nur anschließen.
Gut, dann schauen wir doch auf der FCZ, wenn wir noch ein bisschen mehr Minuten gesehen haben von dem Team. Und dann haben wir jetzt am Schluss noch den FCB, wo wir noch ein paar Wochen darüber verlieren. Und ich nehme an, vor allem können wir hier schon über den ersten Trainer reden, weil ich glaube, der ist mehr angezählt wie bei Luzern.
Ja, das glaube ich auch, dass der wahrscheinlich vom Trainerkarussell gerade am meisten angezählt wird. Ich bin schon auf gefälschte Medienmitteilung in einem von unseren Chats so halb reingefallen. Ich habe mich einmal gerade schon versichert, dass es nicht wirklich eine offizielle Medienmitteilung ist, dass er muss gehen. Heisst ja eigentlich auch, dass es mich jetzt nicht ultimativ überrascht hat. Auch wenn eben nach zwei Spielen ich es halt einfach irgendwie ein bisschen peinlich fand von der sportlichen Leitung, weil irgendwie, also entweder committest du dich zu einem Trainer, dass er dich in die neue Saison führen soll, oder du kickst ihn in der Sommerpause. Aber irgendwie nach so zwei Pflichtspielen, die natürlich absolut unbefriedigend gewesen sind, ja, da können wir auch noch gerne drüber reden, irgendwie schon einen Trainer wechseln, einen neuen Trainer holen, der die ganze Vorbereitung nicht hatte, der kein Mitspracherecht bei den Transfers hatte, der die neuen Spieler vielleicht nicht in sein System passen, wäre für mich einfach halt gleich ein Armutszeugnis.
Ja, also ich meine, es ist ja ein bisschen ein Classic Move vom FCB, dass man einen Trainer nach wenigen Spielen von der Hinrunde entlottet, oder nicht?
Ja,
also. Von dem her, für mich wäre es jetzt nicht mega überraschend, nein.
Ist damals beim Raphael Vicky so gesehen, ist eine andere Leitung noch gesehen, wo wirklich nach zwei Pflichtspielen gekickt worden ist. Ich glaube, bei den anderen ist es ein bisschen länger gegangen. Ich glaube, so Timo Schulz ist, glaube ich, hätte man vielleicht so
bis 6, im September hat er es geschafft.
Ja, also 6, 7, 8 Spiele. Ja, klar wäre es nicht das erste Mal, aber ich würde weiteres Mal eben sagen, dass da halt dann einiges falsch gelaufen ist, wenn es so weit muss kommen, so früh in der Saison.
Ja, und was ich in dem Fall jetzt einfach crazy finde, ist, dass, also nach der Rückrunde letztes Jahr, ich glaube, sind sich alle einig gewesen, dass Stefan Lichtsteiner dem Team bisher noch nichts Positives gebracht hat. Und es ist wie so ein mega schlechter Punkteschnitt. Du hast auf dem Platz nicht erkennbar irgendeine Spielphilosophie. Du hast natürlich die extreme Unerfahrenheit von ihm. Du hast komische Aussagen auf PKs. Und ich meine, all das, wenn du das so einzeln nimmst, könntest du sagen, okay, hat Gründe, braucht Zeit, dies, das. Aber so hast du wie einfach auf der Pro-Seite einfach nichts stehen. Also, und das ist vor dem Sommer klar gewesen. Und jetzt startet man in die neue Saison und das ist überhaupt nicht besser. Und ich bin ein bisschen, ja, trotzdem negativ überrascht. Also, ich meine, ich habe jetzt nicht Basel ganz oben auf der Rechnung gehabt, aber ich habe gedacht, okay, wir haben das Kader einigermaßen früh zusammen und so. Die Qualität müsste rum sein. Und ja, dann startest du so mit einfach auch biederen Leistungen. Also ich glaube, das letzte Goal aus dem Spiel habe ich irgendwo gelesen, wo der FCB geschossen hat, ist glaube ich im Mai gewesen. Ja, und auch jetzt, oder? Hast 180 Minuten gespielt, hast ein Goal geschossen für Penalty und eins bekommen. Und ich glaube, das ist ziemlich bezeichnend für Lichtsteiner sein Fußball. Also es ist defensiv ist gut, aber wenn es offensiv so ideellos ist, dann reicht es einfach nicht.
Ja, mit dem letzten Satz hast du jetzt eigentlich wirklich so die beiden Sachen zusammengefasst. Ich glaube, wenn man sich an irgendetwas im Positiven will heben aktuell, aber auch vielleicht hier nochmal, man hat gegen Servet gespielt, der wirklich auch sehr wenig angeboten hat, gegen Lausanne gespielt, der sehr wenig angeboten hat. Gleich defensiv wirkt man ein bisschen stabiler. Wobei es auch dort, sage ich, aufstellungsmässig noch Fragezeichen gibt, gerade auf der linken Seite, aber da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Aber offensiv ist es einfach dermaßen ideenlos. Ich meine, Jerdan Shaqiri Ich habe es jetzt nicht überprüft, ob das stimmt, aber es wird mir einmal, es passt ungefähr in meine Erinnerungen. Er hat, glaube ich, unter dem Lichtsteiner 2 Scorerpunkte. Und dann hast du links hast du Ottele, wo man weiss, er kann funktionieren. Vorne hast du Cellar, wo, sage ich jetzt, auch vom Namen her nicht schlechter sollte funktionieren, wie die Stürmer, die beim FCB in den vergangenen 1 bis 1,5 Jahren.
Viel schlechter kann es ja nicht funktionieren.
Ja, ich kann es jetzt noch ein bisschen weiter, als grösser wollen aufmachen, bis in die meiste Saison rein. Genau, und auf der rechten Seite hast du die Neuzugänge, die ja auch hoch angepriesen worden sind vom neuen Scouting-Team. Aber da kommt so wenig. Also, das ist schon sehr bedenklich, was offensiv gerade abgeht. Wie gesagt, gegen Teams, die jetzt nicht viel Botten haben, die jetzt aber auch nicht irgendwie unüberwindbar gewirkt haben in der Defensive.
Nein, also wenn du gegen Lausanne daheim nicht kannst Punkte holen, dann jo, wo holst du denn die Punkte? Mhm. Also so ehrlich muss man einfach sein. Und jo, eben defensiv okay. Wäre jetzt auch gespannt, wie es jetzt wäre, wenn jetzt am Wochenende IB kommen oder so. Ich glaube, dann würdest du mal sehen, wie gut die Defensive ist. Aber ich weiss das nicht, oder ob das so halt einfach so der Approach ist vom Lichtsteiner. Ich meine, der hat so lange in Italien bei Juve gespielt. Vielleicht ist er da vom Approach auch, oder auch einfach jemand, der sagt, hey, Defense first, voll okay, kann ja auch funktionieren, hat auch ja seine Berechtigung. Aber ich frage mich an, ist das der Fußball, wo du mit dem Kader will spielen? Ich glaube nicht. Wenn also die Philosophie ist, wir holen offensive, aufregende Spieler, Flügel, Wirbelige etc., dann musst du doch irgendwie auf das auch setzen, dass die ihre Stärke können ausspielen, damit sie dann schön teuer auch wieder kannst verkaufen und so weiter. Aber dann musst du doch das so ein bisschen ineinander greifen. Und ich habe das Gefühl, da ist so ein Mismatch da. Und wenn man da beim FCB von einem langfristigen Projekt redet, dann frage ich mich, wie das so zusammenkommt. Oder die Philosophie von den Transfers und wie man quasi den Club finanziell will gesund behalten und das Spielerische. Ich habe das Gefühl, das passt nicht ganz zusammen einfach.
Ich glaube auch, das ist wirklich ein weiteres Mal wie vorhin der letzte Satz, den ich mich auch nur anschliessen kann, wo man jetzt aus FCB-Sicht am meisten Sorgen würde machen, dass Transfers mit der Spielweise, wo man jetzt hier die ersten 2 Matches gesehen hat, einfach nicht zusammenpasst. Also du holst 3 Flügelspieler, Olaigbe, Maluda und Asansou, du holst einen Stürmer, du holst einen Zentrumspieler und dann holst du noch 2 Verteidiger. Aber wie die Spieler irgendwie in das System oder eben die Automatismen, die ich nicht sehe, oder in die Spielidee reinpassen, das sehe ich auch noch nicht. Also, und gerade auch Transfers von den letzten Jahren, wo jetzt wieder wie rückgängig gemacht worden sind, indem sie wieder ausgelehnt worden sind. Ich glaube, dort ist der grösste Mismatch, dass ich auch nicht das Gefühl habe, dass die Transfers da gross irgendwie eine Rolle gespielt haben, wie sie ins System passen, sondern dass sie einfach, wenn sie irgendwie zufällig reinpassen, dann teurer können weiterverkauft werden. Was natürlich nicht nur eine Kritik am Stefan Lichtsteiner ist, aber ich meine, als Trainer musst du auch eine gewisse Flexibilität haben, wie du spielen willst, wie du es ja vorhin auch gesagt hast, mit diesem Kader musst du einen anderen Fußball spielen können, weil die Startaufstellung, die auf dem Rasen war, die muss Lausanne trotzdem schlagen. Aber genau die Fragezeichen sind bei mir auch im Moment.
Ja, also ich muss mich offensichtlich kürzer fassen, wenn für dich immer noch der letzte Satz gut ist. Versuch das jetzt. Was passiert, wenn der FCB gegen Thun nicht gewinnt?
Dann kommt Wladimir Petkovic. mit seiner Dreierkette, 3-4-3 aus alten Staten-Suisse-Zeiten.
Das war, es war schon eine lustige Vorstellung, Petkovic beim FCB. Ich habe eher das Gefühl, er wird irgendeine andere Nazi übernehmen, der auch finanziell
eine bessere
Rechnung macht.
Aber grundsätzlich von der Aufstellung her, gell, wir haben mit dem Omeragic schon Innenverteidiger, der im Moment gar keine Rolle spielt. Also das 3-4-3 mit den Flügeln, die man geholt hat, könntest du noch sauber spielen. Aber nein, natürlich, das ist nicht finanzierbar, wie wir jetzt mal an Schnurren Spässchen sehen. Aber auf eine ernste Antwort zu geben, ich glaube, dann wird der Druck von außen weiter zunehmen. Und auf den hat man in der Vergangenheit auch schon reagiert beim FCB. Gewisse, vielleicht eher impulsive Entscheidungen getroffen, wo man im Nachhinein dann auch wieder bereut hat. Also der Druck wird grösser werden. Und so absurd ich es halt gleich irgendwie finde, so früh in der Saison einen Trainerwechsel zu machen, unrealistisch wäre es nicht. Weil ich glaube, dann noch eine nach dem Wochenende kommt dann schon der Göpp. Was, sage ich jetzt mal, unter normalen Umständen sage ich eher freies Wochenende sollte sein. Vielleicht auch eben einen neuen Trainer als Startpunkt könntest du zutrauen. Und dann nachher geht es dann weiter mit dem Klassiker auswärts und dann schon IB auswärts. Also die Aufgaben werden offensichtlich in der Liga nicht einfacher, wie sie jetzt in den ersten zwei Spielen gesehen sind.
Ja, definitiv nicht. Definitiv nicht. Ich glaube, das Ding ist ja so ein bisschen, was für Optionen hast. Also, ich meine, der Trainer entlässt nach 3-4 Spieltagen, wie auch immer. Ist dann auch meistens schwierig, um einen guten Ersatz zu bekommen. Und ich finde, das ist so ein bisschen die Situation bei Manja, wo ich mir so ein bisschen gefragt habe, okay, ich habe auch dort den falschen Moment gefunden. Das ist ja auch wieder so ein paar Spiele in der Rückrunde, dann zack, Manja weg. Dann hat man den Lichtsteiner geholt. Ja, auch dort in meinen Augen Timing schlecht, Optionen auf dem Markt, ja, mässig verfügbar. Und im Endeffekt ist für mich der Vorwurf einfach an die sportliche Führung. Und ich meine, wenn du jetzt so schaust, du hast Manja gehabt, wo man gesagt hat, es läuft zu wenig. Du hast dann den Stucki, der gegangen worden ist, however, wo man nicht mehr verantwortlich machen kann. Der Lichtsteiner ist eingesetzt worden von der Vereinsführung. Also kannst du auch dort nicht unbedingt nur dem Lichtsteiner einen Vorwurf machen, sondern das ist ja von anderen Leuten entschieden worden. Und ja, also das ist einfach so, all die Entscheidungen, ist einfach, wirft ein sehr schlechtes Licht. Und wird der Druck auch halt nicht nur gegen den Lichtsteiner grösser, habe ich das Gefühl.
Ja, voll. Also ich glaube, realistisch gesehen, ich denke, wenn sie den Lichtsteiner würde kicken, ich weiss nicht, was auf dem Markt gerade so rum ist an Trainer, wo wirklich auch schon Erfahrung haben. Weil das wäre ja sicher etwas, wo stark wird gefordert werden. Ich könnte mir eher vorstellen, dass vielleicht ein Trainer kommt, der vielleicht auch mit Erstmannschaft Erfahrung gross hat, dafür irgendwie ein CV hat, wo irgendwie in Nachwuchsabteilungen irgendwo aus dem Red Bull-Universum oder so irgendwie U21, aber nicht aus der Erstliga Classic zumindest. Also irgendwie so eine Mix irgendwie. Ich meine, sonst wüsste ich auch gar nicht, wer so gerade auf dem Markt rum ist. Ich glaube, in der Schweizer Welt glaube wirklich nicht. Also ich glaube, da wird schon wieder irgendein Name rausgezaubert werden, wo dann sicher auch der Match wird hoffentlich machen zu den Spielern, die geholt worden sind, eben zu einer offensiven Spielweise. Also alles andere würde mich da sicher überraschen.
Ja, oder vielleicht irgendeiner, der neu mehr länger Assistent war, bei einem grösseren Team oder grösseren Trainer oder so. Aber ja, wird mir sicher auch etwas aus dem Hut zaubern, aber ja, generell einfach eine sehr, sehr unangenehme Situation, wo der FCB da schon wieder drinsteckt nach zwei Matchen.
Gut, hey, ich glaube, wir sind zeitlich schon ziemlich fortgeschritten. Stunde 14. Hast du noch irgendwie irgendeine Story, die du gerade noch willst loswerden, sei es national, international?
Hey, ich habe nur noch eine Info zum Nacherreichen. Wir haben ja letzte Folge so über Sprintgeschwindigkeiten von Hunziko und Boschinski.
Der hat mich nicht in Ruhe gelassen.
Nein, ich habe gesagt, ich werde mich da noch informieren und ich habe mich kundig gemacht. Und hey, wir haben alle so ein bisschen recht gehabt. Also klar,
Boschinski ist... Das geht nicht. Sag jetzt, dass du recht gehabt hast, komm.
Nein, es geht ja nicht ums Recht, es geht um die Informationen.
Okay.
Ja. Der Hunziker ist knapp unter 33 km/h und der Boschinski, das sind aber Daten vom Sprinttest, hat die 34,9 km/h. Das ist auf jeden Fall eine Differenz. Wo spürbar ist im Spiel, aber die 33 oder knapp 33 vom Hunziker, es ist jetzt nicht so, dass es jetzt mega langsam wäre. Das ist so ein durchschnittliches Tempo und ich glaube, dort haben wir uns so ein bisschen gerieben, wie das Tempo dann vom Hunziker einzuschätzen ist. Also im nationalen Vergleich völlig okay, international würde es, denke ich, schwierig werden, aber ich glaube, bei diesen Diskussionen sind wir beim Hunziker jetzt noch nicht ganz angekommen. Und man hat auch gesehen, dass auch Boschinski, der halt 2 km/h oder 2,5 vielleicht schneller, 2 sind es, glaube ich, ja, schneller rennt, jetzt auch nicht wegen dem die internationale Karriere vorzeichnet ist. Von dem her, ja, am Schluss sind es auch nur Daten, aber ich glaube, dass halt gerade so tempomäßige Beschleunigungswert, Tempowert heutzutage schon extrem relevant sind, wie auch andere Daten zu der ganzen Physis. Also ich glaube, das ist etwas, was extrem entscheidend ist und wo wir in Zukunft noch mehr werden sehen. Und ich meine, es sind schon ganz viele Transfers, die sich extrem an diesen Daten orientieren. Also insofern, ja, wird das weiter nur an Relevanz gewinnen.
Gut, dann lassen wir das doch mal so stehen, konfrontieren hoffentlich nächste Woche noch den Walle mit den Effekten und holen seine Einschätzung da noch dazu ein. Ich glaube, scouting-mässig, das würde nochmal ein Fass aufmachen, wo man vielleicht, wenn es sich so ergibt, auch mal mit jemandem vom Fach besprechen könnte. Fände ich sehr spannend, was da die aktuell relevantesten KPIs sind, dass ein Spieler auf die Radar kommt. Aber ich würde sagen, mit dem, das sparen wir uns noch auf und würde mit dem zum Abschluss kommen. Was denkst du?
Hey, finde ich gut. Ich glaube, wir haben lange genug schon geschwätzt heute.
Sehr gut, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Ein bisschen verspätet, aber so anzyklisch ist ja vielleicht auch noch spannend. Dann habt ihr auch unter der Woche noch etwas zum Schweizer Fußball und zu sonstigen Storys zum Hören. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir. Linus, hat Spass gemacht, wie immer. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und die letzten Worte, das höre ich jetzt nicht mehr damit, die gehören dir, Linus. Von meiner Seite, tschüss zusammen, gute Woche. Überstehen die Hits gut und macht's gut.
Danke vielmals, Till und Messinali, fürs Zuhören. Macht's ganz gut. Gute Zeit. Ciao miteinander.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.